Guten Morgen.
Hallo, Maus.
Morgenstunde, du bist heute eindeutig wacher als ich.
Ja.
Guten Morning, wie geht es dir?
Ja, zwischen Zahnschmerzen und Unterhaltsvorschussanträgen, ganz okay.
Schnurre. Okay, zwischen Zahnschmerzen und Zipfelbeeren.
Ja.
Ja, Schnurre, wie weit bist du denn mit den Unterhaltsanträgen?
Zur Hälfte. Also ein Kind habe ich schon mal abgehakt, das zweite kommt jetzt gleich noch.
Also Update für die Hörer. Schnurre ist ja jetzt bald in einer WG allein mit ihren Kindern und freut sich sehr.
Ja, ich freue mich wirklich sehr. Es wurde Zeit, es ist vollbracht. Nach sehr vielen Jahren und sehr vielen Nervenenden, ja, bin ich jetzt offiziell alleinerziehend und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich darüber. Mittlerweile auf jeden Fall, ja. Auch wenn es mir am Anfang Angst gemacht hat, aber jetzt gehe ich mit großen Schritten voraus.
Was hat dir denn am meisten Angst gemacht, Schnurre? Weil ich glaube, das wird vielen Menschen helfen, die das hören.
Dass ich vielleicht mit der Gesamtsituation überfordert sein könnte. Ja, das war so die größte Sorge. Ich hatte nicht Angst vor dem Alleinsein, weil das kann ich ja auch ganz gut mit mir selbst. Ich hatte Angst vor Überforderung, aber nö. Ich genieße das gerade sehr.
Denkst du, du hast dann einfach schnell festgestellt, dass du genauso viel auch vorher alleine gemacht hast mit Mann wie jetzt ohne?
Ja, definitiv. Definitiv. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er nicht existent war. Ja, aber er war halt eher eine Unterstützung. Ja, mehr nicht.
Lass mir das mal so stehen. Schnurre, aber zum Thema Alleinsein, ne? Machen wir jetzt mal einen kleinen Schwenker weg vom Thema Familie. Was hältst du von der GEZ-Gebühr?
Also ich hatte mal vor Jahren richtig viel Ärger mit denen. Da war ich sehr auf Krawall aus und zwar war das, ich habe ja sehr spät mein Abitur gemacht, also mein Fachabitur. In dieser Zeit bin ich 27 geworden, war aber noch, wie gesagt, in der Schule, aber mit 27 gilt man laut Gesetz fertig ausgelernt.
Ja.
Und dann wollten die das Geld von mir haben und auf einmal, auf einen Schlag, glaube ich, gleich 2000 Euro noch was. Und das hatte ich halt nicht. Ich habe BAföG bekommen und da habe ich ein bisschen Krawall mit denen gemacht. Ich glaube, seitdem können die mich nicht mehr leiden.
Schnur, ich, glaube, ja. das ist der Vorhof zur Hölle. Und ich habe auch schon mal in einen Überweisungsbetreff reingeschrieben, dass sie dort verrotten sollen. Also ich muss wirklich sagen, ich bin absolut anti-GEZ. Ich habe dazu auch mir ein Schwurbelbuch mal irgendwann gekauft beim Kopfverlag, habe mit denen jahrelang Briefwechsel betrieben, weil ich das einfach eine absolute Vergewaltigung meines Geldes und des Bürgers finde. Und da gibt es für mich auch kein positives Argument. Das ist eine ganz normale Firma mit GmbH und die haben einfach nur deshalb immer einen Stein im Brett bei den Bundesländern, weil das denen auch Geld bringt. Das ist eigentlich eine absolute Verbrecherbande und ich hoffe, dass der Blitz auf die GEZ hinabregnet und das ganze Ding sich in Luft auflöst.
Ich weiß bis heute nicht, wohin die Gelder überhaupt fließen, wer davon was hat. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich war einfach nur auf Krawall aus, weil ich das ungemein.
Ich finde halt, wo gibt es sowas? Eine Zwangsanmeldung. Ganz ehrlich, irgendwelche alten Omis, ja, die dann da genauso viel bezahlen müssen wie. Also nee, ich finde wirklich, wenn man doch für Netflix sich monatlich entscheiden kann, nutze ich den Service oder nicht. Ja? Wieso gibt es das dann nicht für die GEZ? Ich bin dafür bekannt und ich glaube du auch, dass wir kaum Nachrichten gucken oder hören. Und außerdem ist für mich eigentlich die Urberechtigung von GEZ, dass man sagt, okay, die öffentlich-rechtlichen Sender, die brauchen eine Grundversorgung, damit die unabhängig und werbefrei Bericht erstatten. Aber guck dir doch mal bei der ARD oder dem ZDF eine Sendung an, da läuft auch Werbung. Ich will gar nicht wieder davon anfangen, dass Thomas Gottschalk 1 Million Euro für eine von seinen Wetten, dass eine seiner vielen Abschiedssendungen bekommen hat von den GEZ-Geldern. So etwas finanzieren wir und da muss ich dir sagen, nee, ich würde, wenn es jetzt darum ginge, irgendwelche Kriegsberichterstattung mitzufinanzieren, damit Deutschland objektiv informiert ist. Würde ich ja noch sagen, auch das ist genau wie beim Tierschutz, Entweder man will sich daran beteiligen oder nicht. Warum gibt es das nicht? Warum kann man sich nicht frei entscheiden, möchte ich diesen Service nutzen oder nicht? Und auch zu schreiben, diese Rechnung ist ein vollstreckbarer Titel. Nein, ist sie nicht. Einen vollstreckbaren Titel darf nur eine Behörde ausstellen. Also ich könnte mich über das Thema so aufregen, Schnurre. Ja, ich bin darüber sehr gut informiert.
Ja, mehr als ich.
Schnurre, das macht mich richtig wütend. Ich habe mich da wirklich komplett eingelesen und ich finde, das ist eine Frechheit. Und ich weiß, dass es im Wahlprogramm mindestens einer Partei steht, das abzuschaffen. Allerdings ist da natürlich trotzdem meine Befürchtung, dass man das einfach sagt, weil es bestimmt vielen Leuten so geht wie mir, aber dass es dann vielleicht am Ende doch nicht dazu kommt, weil anscheinend haben ja beide Seiten was davon. Die werden alle da Geld scheffeln ohne Ende.
Ja,
also nach diesem Monolog bin ich wahrscheinlich niemals das Wetterfräulein beim ARD und beim ZDF. Aber ich muss auch sagen, ja, sogar ARD und ZDF sind ja jetzt bei Disney Plus im Streaming vertreten. Und die haben auch eine eigene Online-Mediathek. Ich verstehe es nicht. Warum kann ich diesen Service nicht zubuchen oder eben nicht? Da gibt es für mich kein Argument.
Hä, aber wenn es in Disney Plus mit enthalten ist, dann bezahlst du ja zweimal. Disney Plus und
Schnurre, du hast vollkommen recht. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, das ist so. Und Disney Plus ist teuer. Das kostet, glaube ich, 16 Euro im Monat.
Wow.
Das bezahle ich aber gern, weil ich es wirklich jeden Tag nutze. Ich nutze das wirklich jeden Tag. Und dann finde ich das auch okay. Ich entscheide mich dafür freiwillig. Ich nutze deren Angebot. Aber ich gucke gerne mal die Rosenheim-Cops. Aber dafür bezahle ich doch nicht jeden Monat 17 Euro. Wofür?
17?
Ja, das sind jetzt für 3 Monate wieder 55 Euro irgendwas. Ich komme jetzt auf das Thema, weil der Brief noch unangerührt auf meinem Esstisch liegt und ich schon wieder wütend bin, dass ich denen Geld überweisen muss. Und weißt du, das einzig gute Gefühl, was es mir gibt, wenn ich das überwiesen habe, ist, dass ich meine Ruhe vor denen habe. Denn die schreiben einem ja dann auch so freche Briefe zurück. Und die dürfen auch eigentlich, dadurch, dass sie keine Behörde sind, dürfen die gar keinen Gerichtsvollzieher bei dir vorbeischicken. Das dürfen die eigentlich überhaupt nicht. Ich fange schon wieder an, mich aufzuringen. Wir sind uns also einig, wir sind dagegen, ne?
Ja, wir sind dagegen.
okay.
Aber wo du gerade gesagt hast, dass der Brief noch ungeöffnet bei dir im Flur liegt.
Ja.
Wie lange lässt du Briefe ungeöffnet liegen und wann ist der richtige Moment für dich, solche Briefe zu bearbeiten? Also auch die Hassbriefe.
Ja, da bin ich tatsächlich also nicht gut drin. Der Pinguin, der reicht mir gerne schon mal meine Post mit einem süffisanten Grinsen, die schon seit 3 Tagen im Briefkasten liegt. Und dann sage ich immer, das liebst du jetzt wieder. Nimm mir den Tag zu verderben mit Post. Ich hasse es, Post zu bekommen. Also ganz ehrlich, weil das sind entweder Rechnungen oder das Finanzamt sagt, du hast seit 2 Jahren deine Steuererklärung nicht gemacht. Da muss ich echt psychisch an einem stabilen Ort sein und echt nichts Besseres zu tun haben. Aber dadurch ist es mir halt auch schon passiert, dass ich dann wirklich, ja, keine Ahnung, Rechnungen wirklich zu spät geöffnet habe und ja. Der Pinguin hat ja recht, ich müsste die Post immer aufmachen. Aber dann muss ich mich auch mit den Themen beschäftigen und das will ich gar nicht.
Das geht mir auch noch so. Das geht mir auch so. Ich schiebe das immer so lange wie möglich vor mir her, auch so Anträge ausfüllen und so. Da bin ich wirklich schlusig.
Ja, kann ich verstehen, Stu. Vielleicht sollten wir gegenseitig die Post der anderen aufmachen, weißt du, dann ist es nicht so eine Überwindung.
Oh, da sehe ich eine Marktlücke. Die Briefe von anderen öffnen und beantworten.
Ja, hör mal, ich glaube wirklich, das wäre gar keine schlechte Sache, Schnur. Wenn man das für jemand anders macht, dann hast du ja viel weniger Druck, weil es ja nicht um dich geht.
Das stimmt.
Also, finde ich, ist eine gute Sache, Schnur.
Bricht man zwar das Postgeheimnis, aber ich glaube, ganz viele Menschen würden lieber die Post, könnte man ja so eine Tauschbörse machen, so deine Post gegen meine Post.
Wer weiß, was da alles so Vaterschaftsklagen und sowas kommen dann auf einen zu.
Ja, wer weiß, ja, aber ich, ja, bin da auch sehr stusig, was Briefe, und vor allem, wenn ich schon weiß, oh, da kommt jetzt was Schlimmes auf mich zu.
Also eigentlich muss ich sagen, das Schlimmste, was hier wirklich reinflattert, sind Briefe von der GEZ und die wollen halt einfach nur unberechtigterweise Geld von mir. Es kommt eigentlich nie was Schlimmes. Ich muss wirklich sagen, ich habe ja eigentlich alles so weit im Griff. Aber ich finde halt auch wirklich, bei so unbequemen Sachen will ich auch nur das Allernötigste machen und dann mein Leben genießen. Weißt du, ich möchte wirklich die unangenehmen Sachen in meinem Leben minimieren.
Ja, das geht mir auch so. Bei mir sind es halt noch, ich habe noch so ein paar Altlasten.
Mhm.
Ich spreche es jetzt einfach mal aus. Ich habe Schulden und ja, da triggert mich auch das schlechte Gewissen. Ne? Also ich meine, das sind ja auch alles Menschen, denen ich da Geld schulde durch meinen jugendlichen Leichtsinn. Und ja, teilweise sind die Schulden schon 20 Jahre alt. Ich konnte sie bisher noch nicht begleichen. Und ja, da die Briefe zu öffnen, das ist für mich noch ein bisschen mehr Unbehagen. Würde ich, ja, doch.
Also da biete ich dir wirklich gerne an, ja, dass ich das mache, Schnurre.
Beantwortest du die dann auch für mich?
Natürlich, da wäre ich nochmal bereit, die Sekretärin zu spielen.
Wie damals, als ich meinen Job gekündigt habe.
Ja, und ich für dich das Schreiben abgegeben habe. So ist es, Schnur.
Ja, das stimmt.
Aber wusstest du, das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich es diese Woche gegoogelt habe. Ich gucke ja gerne so Real Housewives, ne, Sendungen. Und da gibt es jetzt in den Beverly Hills, gibt es so eine Hausfrau, die gerade so in den Neuigkeiten immer auftaucht, weil die angeblich über 800.000 Euro Shoppingschulden hat. Und dann habe ich mich mal gefragt, selbst wenn du eine Firma hast, ja, wir kennen ja auch Leute, die Firmen haben. Und ich weiß, dass du dann natürlich die Firma als Gegenwert nutzt und deine Eigentümer wie Wohnung und sowas nutzen kannst, um bei der Bank eine Sicherheit zu hinterlegen, um eben Schulden aufbauen zu können, wofür auch immer. Das leuchtet mir ja noch irgendwie ein. Aber dann habe ich mir gedacht, so bei 800.000 Dollar, da muss man, also was muss da dahinter stecken, dass die Banken 800.000 Mal Ja gesagt haben, weißt du? Und dann habe ich mich mal informiert, also wie das sein kann, dass man in den USA so viele Schulden anhäuft. Und dann habe ich das gegoogelt. Und da kam, vielleicht tröstet dich das jetzt, Schnur, da ist es halt anders als bei uns. Das Kreditkartensystem in den USA ist essentiell, da es das primäre Zahlungsmittel ist und den zentralen Credit Score, also die Bonität, aufbaut, der für Kredite, Mieten und Verträge entscheidend ist. So, und dann habe ich es nämlich so verstanden, dass je mehr Schulden du anhäufst, desto besser ist dein Kreditscore, weil du das System irgendwie am Laufen hältst, mit riesig hohen Zinsen, irgendwie ab 20% Zinsen. Also irgendwie haben die da ein System, das das sogar fördert, dass du... Warte mal kurz, jetzt klingelt hier irgendein Handy. Moment mal kurz, Schnur.
Mhm.
Du bist gerade live im Podcast, ja?
Ja, wie im Podcast.
Ja, ich bin gerade dabei, mit der Schnurre die Folge aufzunehmen. Was kann ich für dich tun?
Schöne Grüße. Ich wollte fragen, weil der Nikolai nicht rangeht an sein Handy, ob er Lust hat, hier aus des Döners einen Döner zu essen.
Hat er bestimmt. Und wann wäre das? Also du holst ihn ab? Er müsste da hingehen. Ja, ich denke mal nicht, dass... Okay, ich kann ihn fragen, aber ich kann mir vorstellen, dass er zu faul ist. Okay, aber ich schlage es ihm vor. Okay, danke, tschüss. Schnurre?
Ja.
Sorry, eigentlich, das ist mein Diensthandy und manchmal verstehen die Leute das noch nicht, dass ich da eigentlich gar nicht mehr drauf erreichbar sein will.
Hm. Ja, dann frag den Niki mal schnell.
Okay, ich komme. Er ist zu faul.
Dahin zu laufen.
Ich habe ihm gesagt, er kann auch radeln. Er behauptet jetzt, sein Hals täte weh. Das glaube ich nicht, aber denke, er ist einfach zu faul und will im Keller zocken. Das war klar. Aber gut.
Ja, es ist halt die Pubertät. Wo waren wir stehen geblieben?
Beim Kreditkartenscore.
Ach ja, genau.
Ich google mal gerade, wie kann es sein, dass Leute dort 800.000 Dollar Shopping-Schulden anhäufen. Damit wir das auch richtig erklären.
Mhm.
Das US-System ist darauf ausgelegt, dass Schuldenberge durch Zinseszinseffekte und psychologische Anreize extrem schnell wachsen können. Während der Durchschnittsamerikaner etwa 6.700 Dollar an Kreditschulden hat, führen bestimmte Mechanismen bei Power-Usern zu astronomischen Summen. Der größte Faktor ist nicht das Shopping selbst, sondern der Zinseszinseffekt. Das, was wir im Übrigen positiv nutzen können, wenn wir in Aktien und ETF investieren. So, zurück zu den Schulden. Die durchschnittlichen Zinsen liegen bei über 22%, können aber bei Zahlungsverzug auf bis zu 30% steigen. Ist das nicht heftig? In den USA ist es nicht unüblich, dass Personen mit gutem Score über 10 oder mehr Kreditkarten verfügen. Banken bombardieren Verbraucher förmlich mit Kartenangeboten. Wer regelmäßig einkauft, erhält oft ungefragt Erhöhungen des Kreditrahmens. Jemand mit mehreren Platin- oder Blackcards kann so problemlos über ein theoretisches Ausgabevolumen im sechsstelligen Bereich verfügen. Anders als in Deutschland wird das Kreditkartenkonto in den USA am Monatsende meistens nicht automatisch ausgeglichen. Schulden bleiben als dauerhafter Kredit stehen, ähnlich einem Dispo-Kredit, nur mit wesentlich höheren Zinsen. Es reicht oft aus, nur eine winzige Mindestzahlung zu leisten, um als zuverlässiger Zahler zu gelten. 1-2% des Betrags. Das ist doch heftig, Schnur, aber eigentlich auch irgendwie gar nicht so doof. Überleg mal, du kannst am Ende dein Vermögen sowieso nicht mitnehmen, wenn du stirbst. Und wenn du dann alles auf Pump gemacht hast, wer will das denn dann abstrafen?
Geht das dann nicht an die Kinder über?
Also in Deutschland ist es so, dass Schulden nur dann an dich übergehen, wenn du das Erbe auch antrittst. So wie ich es verstanden habe, ist das, wenn du angerufen wirst, ob du ein Erbe antreten willst, eine Wundertüte, ob du damit Geld erbst oder Schulden. Das sagt dir nämlich dann, soweit ich weiß, der andere am Telefon nicht.
Na, ich frag jetzt mal. Ich habe ja damals bei, als es um den Tod meines Vaters ging, habe ich das Erbe ja abgelehnt.
Also du weißt gar nicht, ob es Schulden waren oder nicht?
Nee, das weiß ich nicht, aber ich nehme an, dass es Schulden waren.
Okay, aber das heißt, dann darfst du auch nicht in die Wohnung gehen und Erinnerungsstücke mitnehmen?
Das weiß ich nicht.
Also in den USA erben die Kinder die Schulden in der Regel nicht persönlich. Während man in Deutschland ein Erbe inklusive Schulden aktiv ausschlagen muss, gilt in den USA das Prinzip der Nachlasshaftung. Wenn jemand stirbt, werden alle Vermögenswerte zusammengefasst. Ein Verwalter nutzt dieses Geld, um zuerst die Gläubiger zu bezahlen. Krass, das heißt also, wenn du verschuldet stirbst, dann kriegen deine Kinder erstmal nichts, bis deine Schulden abbezahlt sind. Das ist ja heftig. Bist du denn so jemand, Schnur, der sagt, ich will meinen Kindern nichts vererben, die müssen alles selber schaffen, oder?
Nee, ich würde denen schon gerne ein gutes Leben ermöglichen. Also das habe ich schon vor. Und ich habe auch vor, meine Schulden zu bezahlen, sobald ich halt wirklich Geld verdiene. Also ich meine, Geld macht nicht glücklich, aber es macht halt ein Stück weit sorgenfrei.
Schnurre, du brauchst da bei mir gar nicht poetisch zu sein. Geld macht auf jeden Fall glücklich.
Also ich brauche nicht viel Geld, aber es ist schon schön zu wissen, man hat zum Beispiel ein Polster, um sich ein neues Bett zu kaufen. Oder wie gesagt, einen Schrank für die Kleidung und so. Das ist jetzt natürlich bei mir jetzt nicht der Fall, deswegen schlafe ich aktuell auf einer Matratze.
Es ist ein Neubeginn, Schnur. Es ist ein Neubeginn.
Also, liebe Frauen da draußen, die sich gerade trennen, ihr seid nicht allein.
Aber apropos Neubeginn, Schnur, ich möchte dich jetzt mal was fragen. Hast du schon mal eine Serie gesehen oder eine Miniserie und irgendwie hat dich so eine Storyline nicht losgelassen? Und was macht man dann? Hast du dann für dich dir selber ausgedacht, wie das weitergegangen wäre mit diesen Figuren? Oder hast du bei Reddit nachgelesen? Was hast du getan?
Es gibt ja so Fanfiction-Seiten, da schreiben auch andere Leute so Serienenden oder, keine Ahnung, spinnen die Story weiter. Da lasse ich mich oft inspirieren, aber meistens spinne ich selber weiter, weil bei mir ja gerne ein Happy End gesehen wird.
Okay, also ich muss auch sagen, ich kann eigentlich schon mit vielen Enden leben. Gerade weil ich ja auch Miniserien sehr mag. Aber ich habe ja jetzt wieder angefangen, White Lotus zu gucken. Und gerade die dritte Staffel, die beschäftigt mich zurzeit. Zum einen mit dem Thema Wut loslassen. Da ist so eine Figur und dann ist da so eine Familie, wo man einfach wissen möchte. Und da habe ich bei Reddit auch schon nachgelesen, da geht es nicht nur mir so, wie das jetzt weitergeht. Und es ist tatsächlich eine Option für den Regisseur, ich hoffe, das ist keine falsche Berichterstattung, dass es da ein Spin-off von gäbe. Und das fände ich richtig cool. Das würde mich total zufrieden machen.
Also diese Angaben sind ohne Gewähr?
Ja, 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 ja. Ich sag ja hoffentlich keine falsche Berichterstattung. Aber Reddit, finde ich, tröstet einen da wirklich ganz oft. Auch wenn man da sowas, keine Ahnung, sich bei was denkt, ne, so, ach, das meint die doch jetzt eigentlich anders oder das ist doch manipulativ oder egal, was man denkt, es ist so tröstlich, in dieses Reddit-Universum einzutauchen und zu sehen, ich bin mit meiner Meinung nicht allein.
Ich nutze Reddit gar auch? Nicht, ich weiß nicht mal, was Reddit ist.
Das ist, du gibst zum Beispiel an, lass mich überlegen. Zum Beispiel jetzt, ganz einfach, die eine Figur in der Serie ist so eine ganz unsympathische, wütende Figur, die ihr Leben lang jemand Fremdem die Schuld daran gibt, wie ihr Leben verlaufen ist. Und dann habe ich bei Google eingegeben, was denkt ihr, ist das gerechtfertigt, dass Rick Person XY für sein Leben verantwortlich macht? Und dann dahinter geschrieben, Reddit. Und dann kommst du sofort in eine aktive Reddit-Diskussion, wo du Befriedigung erhältst dadurch, dass ganz viele Leute genauso denken und sich darüber austauschen. Du kannst, egal zu welchem Thema, findest du falsche Titten blöd oder nicht. Egal welches Thema, findest du Takt da unten gut oder schlecht. Und dann guckst du bei Reddit und es gibt dann ganz viele Menschen, die so denken wie du. Das ist so eine Wohltat.
Ist das ein Forum? Ist das ein
ja,
Forum?
Das ist so eine Art Forum, ja. Und da gibt es halt eigentlich zu jedem Thema auf der Welt, kannst du dann da eintauchen. Du musst dich auch nicht aktiv beteiligen. Ich finde, es ist schon vollkommen ausreichend, da nachzulesen, dass viele Menschen genauso denken. Und gerade bei so Serien, wenn dann so eine Storyline irgendwie endet oder wenn man sich über eine Figur richtig ärgert oder auch eine Figur richtig toll findet, dann gibst du deine Meinung bei Google ein, schreibst Reddit dahinter. Und dann kommt da was, wo andere so denken wie du. Oh, Schnurri, ich muss sagen, das ist für mich, das ist für mich richtig, ein richtig schönes Feierabendritual geworden.
Okay, ich habe jetzt Reddit eingegeben. Das ist so ein orangenes Logo mit einem weißen Alien-Mensch. Okay.
Ja, ja, genau. Oh, Schnurri, das macht mich so zufrieden. Und ich habe mir jetzt auch zu dieser Familienstoryline, habe ich mir tatsächlich in meinen Notizen aufgeschrieben, was ich denke, was welche Figur macht, wenn dieser Urlaub zu Ende ist. Und weiß ich nicht, das tut einem einfach gut. Ich weiß auch gar nicht, ist das legal? Weil das ist ja das geistige Eigentum von jemand anderem. Ist es legal, im Internet so eine Storyline weiterzuführen? Eigentlich doch nicht, oder?
Ich glaube, das muss als Fanfiction ausgezeichnet sein.
Und dann darfst du das aber.
Ich glaube schon, ja. Also es gibt richtig auch Foren darüber, über Fanfiction. Da schreiben die zum Beispiel auch Geschichten um von Harry Potter oder...
Das Ende von Game of Thrones.
Zum Beispiel.
Ja, also das finde ich, das würde ich mir gern mal durchlesen, wie andere Leute Game of Thrones hätten enden lassen. Hast du das Ende gesehen?
Nein.
Schnurre! Bis zu welcher Staffel bist denn du da gekommen?
Bis zur vorletzten.
Ich
schaue mir die letzte Staffel bewusst nicht an.
Weil die so gehatet ist?
Weil es einfach das Ende ist und ich will noch nicht, dass es das Ende ist. Ich muss bereit dafür sein.
Nee, also ich kann dir auch sagen, Schnurre, mach es auch nicht, weil das Ende ist total blöd. Also ich bin da auf der Seite der Mehrheit, die sagt, und dafür jetzt... All diese ganzen Odysseen, die Leute da gemacht haben, dafür, also das Ende war super unbefriedigend, das war richtig rein, können wir ja piepsen, aber dafür, dass das ja so ein Phänomen geworden war, war das so richtig, finde ich, ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan.
Das habe ich also gehört.
Ja, da gebe ich also den Leuten auch recht, Schnur, und dir auch, guck es dir auch nicht an. Es ist jetzt genau wie Post öffnen. Die letzte Staffel musst du nicht öffnen, Schnur.
Ja. Ich habe auch White Lotus noch nie gesehen. Auf welcher Plattform läuft das denn?
Bei Amazon Prime bzw. bei HBO Max. Die haben ja jetzt einen eigenen Streaming-Dienst. Schnurre, da gibt es bestimmt einen kostenlosen Testzeitraum. Da könntest du dir das alles angucken.
Könnte sein, ja.
Ich meine ja nur, also ich habe das damals bei Prime gekauft. Da gab es auch noch keinen eigenen HBO-Streaming-Dienst und ich habe das nicht bereut. Also ich finde die zweite und die dritte Staffel am besten. Ich weiß gar nicht, ich habe zuerst die erste geguckt und fand die gut. Und als ich dann mir die zweite gekauft habe, da, also, Es ist nochmal um Welten, also es ist wirklich traumhaft. Sprechende Namen, ja, alleine schon, dass man sich halt, sowas liebe ich ja, solche Details, sich so Gedanken zu machen. Oder dann gibt es so eine Szene, da geht es um zwei Pärchen und das eine Pärchen, die betrügen sich gegenseitig, machen aber dann, wenn das andere Pärchen dabei ist, einen auf total verliebt. Und er ist so ein reicher, arschiger Geschäftsmann und sein Freund ist jetzt auch reich geworden, sein Freund vom College. Und der hat dann dieses Pärchen halt in den Urlaub eingeladen. Und abends unterhalten sich dann die Frauen, die haben davor den Abend getrennt verbracht von den Männern und dann sagt die eine, ich glaube gestern Abend ist was passiert, weil sie weiß, dass die Männer Dummheiten gemacht haben. Und dann sagt die andere, ja, so nach dem Motto, ich zeig dir mal ein Bild von meinem Trainer in der Stadt, den sehe ich oft häufiger als meinen Mann, der ist blond und hat ganz blaue Augen. Und dann gibt sie das Handy rüber und dann sagt die andere, das ist doch nur ein Foto von deinen Kindern. Zum Beispiel jetzt einen Moment bei Reddit nachzufragen, was das jetzt soll. Und dann sagt die Frau, ach so, dann zeige ich dir das Foto später. Und weißt du, was das eigentlich sagen sollte? Sie sagt, der Trainer ist blond und hat blaue Augen und dann auf dem Foto ist ein Kind zu sehen, das blond ist und blaue Augen hat. Also sollte der Zuschauer verstehen, dass das erste Kind sogar gar nicht von ihrem Mann ist, sondern von dem Trainer. Solche wow. Feinheiten. Ich finde das so, schnurre das, da sind so viele Facetten des menschlichen Daseins gezeigt. Also die Person, die das geschrieben hat, die hat wirklich, wirklich die Menschen beobachtet.
Das hört sich echt spannend an. Aber nochmal kurz zurück, du hast dich ja mit einem Thema auseinandergesetzt durch diese Serie, Wut loslassen.
Ja.
Wie, also ich finde ja, also meine Meinung ist ja, dass man Emotionen ausleben sollte, um sie loslassen zu können.
Dann musst du mich bald im Gefängnis besuchen, wenn ich meine Emotionen ausleben würde.
Nein, ich meine, sie spüren, ne? Also sie zulassen, sie annehmen, so wie sie sind. Du sollst jetzt nicht messerstechend über die Straße laufen, sondern einfach anzuerkennen, ich bin jetzt wütend, ich bin jetzt sauer und dann, keine Ahnung, beiße ich halt ins Kissen oder ich boxe ins Kissen oder sollst natürlich niemanden anderen verletzen, aber das ist so meine Meinung. Was denkst du dazu?
Das ist ein ganz vielschichtiges Thema. Also zum einen denke ich schon, dass es manchmal für mich, vielleicht dadurch, dass ich durch mein Kontrollfreak-Dasein hier viel in meiner männlichen Energie bin, würde es mich manchmal zufriedener machen, einen Streit mit dem Hasen handgreiflich zu lösen, als zu diskutieren. Ich glaube wirklich, dass Wut, wenn man die körperlich los wird, das ist ja ein wie ein Lavastrom, der in dir entsteht und der raus muss. Du bist ja, wenn du wütend bist, ein menschlicher Vulkan. Also zumindest ist es bei mir so. Und das muss ja eigentlich raus. Schreien, schlagen, beißen. also ich glaube eigentlich, natürlich möchte mein Freund sich nicht mit mir prügeln, weil da wäre ich körperlich unterlegen. Aber ich glaube, so ein Boxsack zum Beispiel im Keller wäre eine gesunde Möglichkeit, damit umzugehen. Und was den emotionalen Aspekt angeht, ich finde, es gibt Momente, da ist Wut rational, aber es gibt auch so eine Wut, die schwelt in dir lange, über Jahre und vielleicht auch gar nicht zurecht. Ich habe zum Beispiel so eine Situation in meinem Leben, da weiß ich, dass eigentlich die andere Person an der ganzen Misere schuld ist, aber ich bin irgendwie dadurch, dass es wahrscheinlich für mich leichter ist, auf eine dritte Person wütend, die aber aktiv eigentlich gar nichts dafür kann, außer dass sie halt durch Passivität dazu beiträgt. Ich weiß jetzt, welche Situation ich meine. Da bin ich wahrscheinlich, würdest du mir doch recht geben, eher unberechtigt auf die dritte Person wütend. Aber ich bin es halt. Das ist halt so eine eher irrationale Wut. Und es ist schwierig, sowas loszulassen. Ich glaube zum Beispiel auch, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass wenn eine Beziehung unglücklich zu Ende geht, weil zum Beispiel eine Person sich in jemand anders verliebt, dann ist es ja ganz oft so, dass die verlassene Person dann sehr lange sehr wütend ist. Entweder auf den Ex-Partner oder auf die neue Person. Und das ist auch etwas, was ich verstehen kann, dass da diese Wut lange, lange bleibt und man halt auch andere dann für sein eigenes Unglück verantwortlich macht. Und da muss man dann halt wirklich dringend irgendwann schaffen, einen gesunden Umgang mit zu finden. Und man verdirbt sich halt auch dann irgendwann selbst das Leben, ne? Du verdirbst das nicht den anderen, die sich jetzt neu verliebt haben und ihr Ding machen.
Also ich kann Dinge definitiv leichter loslassen, wenn ich sie erstmal so annehme. Das habe ich jetzt die letzten Wochen auch gemerkt.
Was ist denn für dich annehmen, Schnurre? Was heißt das?
A, die Sachen zu erkennen. Na, okay, ich bin jetzt wütend auf die und die Person und dann versuche ich rauszufinden, woher die Wut kommt. Meistens weiß man es ja. Ja, und dieses Annehmen alleine reicht mir schon, um die loszulassen.
Aber Schnur, jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt an die Situation denkst, die ich eben beschrieben habe, könntest du da die Wut irgendwann loslassen?
Ja, gerade weil diese Person, auf die du auch wütend bist, ja nichts damit zu tun hat.
Ja, aber nur, wenn wir
also
davon...
Also das ist ja völlig unberechtigt, diese Wut auf die Person. Also aus deiner Sicht sicherlich irgendwo berechtigt durch deine vielen Gedanken, die du dir dazu machst. Aber für einen Außenstehenden ist die Wut tatsächlich, solltest du die eher auf in dieser Situation haben, also was diesen Bereich angeht.
Wenn wir jetzt aber da zum Thema Eltern kommen, ne? Weil zum Beispiel die Figur in der Serie, die ist sauer, dass zumindest wurde es der Figur so gesagt, dass jemand anders den Vater, den er nie kennengelernt hat und sein Leben lang verherrlicht, umgebracht hätte. Und Rick macht dann sein Leben lang, und Rick ist jetzt in den 50ern, also die Person, die angeblich sein Vater, der angeblich so ein toller Mann war, umgebracht hat, verantwortlich für sein ganzes Leben, für jedes Unglück, das darin passiert ist. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht nachvollziehen kann, weil meine Eltern sind auch sehr spezielle Charaktere. Und da bin ich aber so wie du. Ich kann das anerkennen, dass halt jeder zum ersten Mal irgendwann Eltern ist und dass vielleicht auch nicht jede Persönlichkeit darauf ausgelegt ist, Eltern zu sein. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich kann jetzt nicht mein Leben lang hingehen und wütend auf die sein wegen bestimmten Dingen, weißt du?
Nee, das, also auch die Verantwortung so für alle möglichen Fehler im Leben an jemand anderen abzugeben, ist halt auch für mich völlig falsch. Also das kann ich gar nicht nachvollziehen.
Ja, ich kann es schon nachvollziehen, weil ich sag mal, vieles, was bei mir in der Kindheit passiert ist, hat ja zum Beispiel dazu geführt, dass ich 36 Jahre lang ein People-Pleaser war und in jeder devoten Rolle, so wie ich eben erzogen wurde, mich eingefunden habe, sodass es jetzt für mich ein Riesenangang ist, mich zu emanzipieren mit 37, wo ich wirklich von den Leuten noch behandelt werde, trotz Uni-Abschluss, nachweislicher Intelligenz und Lebenserfolgen, dass ich nicht so behandelt werde wie eine kaufmännische Azubine, die gerade aus der Lehre kommt. Die Leute haben mich dadurch, dass ich dazu erzogen wurde, mich immer unterzuordnen, nett zu lächeln, den Mund zu halten, haben mich die Leute natürlich auch wahrgenommen, dass ich so mit dieser Servicerolle völlig zufrieden bin. Und da das kann ich anerkennen, dass das falsch war in meiner Erziehung, aber ich kann jetzt doch nicht über den Punkt, an dem ich jetzt bin, nachdem ich 22 Jahre schon nicht mehr mit meinen Eltern zusammenwohne, kann ich ja jetzt nicht wütend auf die deswegen sein. Ich bin vielleicht wegen anderen Dingen wütend, wo sie aktiv blöde Sachen gesagt und getan haben, um mich zu verletzen. Aber ich kann nicht wütend sein und sagen, wegen euch sehen die Leute mich jetzt so und so und wegen euch bin ich ein People-Pleaser. Weißt du? Was nutzt mir das? Die Milch ist verschüttet, das Kind ist in den Brunnen gefallen.
Ja, das sehe ich auch so. Wobei ich sagen muss, dass diese Wut, also du hast ja eine Wut verspürt, als du festgestellt hast, wie Menschen mit dir umgehen oder beziehungsweise als deine Augen sich geöffnet haben und du das bewusst wahrgenommen hast. Diese Wut hat dir ja schon auch ein bisschen geholfen, mehr für dich einzustehen.
Aber ich war wütend auf die Leute, mit denen ich die letzten Jahre verbracht habe. Eigentlich ist auch da, müsste ich zu 50% auch wütend auf mich sein, war ich auch sicherlich. Aber ich war nicht wütend auf die Leute, die meinen Charakter geformt haben, sondern auf die Leute, die mir in den letzten Jahren viele Chancen hätten geben können und mich mit offenen Augen und Ohren hätten betrachten können, aber den bequemen Weg gewählt haben, das nicht zu tun und mich einfach in der Schublade zu lassen, in der sie mich gern sehen möchten. Weißt du? Darauf war ich wütend und ja. Ich glaube, da gehört die Wut auch hin.
Ja, definitiv. Da waren ja schon ein paar Personen dabei, die unglaublich respektlos waren und auch Versprechungen dir gegenüber geäußert haben, die sie nie erfüllt haben.
Ja.
Also.
Ja, und selbst.
Da denke ich auch, dass so eine Wut angebracht ist. Also, dass man da diese Wut auch ausleben sollte, aber halt in einem positiven Rahmen umändern sollte, wie zum Beispiel für sich einzustehen und Grenzen zu ziehen. Und dazu braucht man so einen Motivator wie so eine innere Wut. Man soll jetzt auch nicht selbst respektlos werden, aber ich glaube, dass Wut oder so starke Gefühle wie Wut dazu helfen oder dabei helfen können, sowas umzusetzen.
Ja, also Wut, Frustration ist auch, finde ich, ein ganz wichtiges Gefühl. Und ich habe das auch, glaube ich, schon mal gesagt. Es gibt ja dann immer noch den Punkt, wo Leute dann entweder in die Verbitterung abrutschen, wie die Ricks dieser Welt. Weißt du, die einfach verbittert sind über ihr Leben und über alles und einfach nur noch wütend und verbittert sind. Und dann hast du eben aber auch die Möglichkeit, und ich glaube, das war ganz richtig, dass ich diese Pause von der Welt gemacht habe in den letzten Monaten, sich zu sammeln, alles nochmal ganz neu zu betrachten und zu ordnen und jetzt frisch daran zu gehen. Also ich habe ja zum Beispiel morgen jetzt mein Erstgespräch zur Wiedereingliederung und ich fühle mich jetzt stark genug, für mich einzustehen und alles mal nochmal frisch anzugehen. Und das war ganz wichtig, dass ich dafür diese Pause gemacht habe, weißt du? Um eben kein verbittertes Lebewesen zu werden.
Ja, das denke ich auch. Und wenn man das Gegenteil von Wut nimmt, das ist ja Ruhe und Gelassenheit. Deswegen denke ich halt auch, dass man solche Emotionen nicht wegdrücken sollte. Und wenn man diese Wut, keine Ahnung, mit einem Stift kompensiert, den man über einem Blatt Papier ritzt, weißt du so. Aber ich finde, dass man die in irgendeiner Art und Weise rauslassen sollte. Bei mir war es ja lange, dass ich meine Trauer extrem unterdrückt habe. Und zu was hat es mich gebracht? Es hat mich isoliert von der Welt und von mir selbst sogar. Und jetzt, wo ich das auslebe, wo ich diese Emotion zulasse und annehme und respektiere, dass sie einfach ein Teil von mir und von meinem Leben ist, geht es mir doch bedeutend besser, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wie du das jetzt von außen betrachtest, aber ich würde sagen schon.
Auf jeden Fall, Schnur. Also du hast einen riesen Persönlichkeitssprung gemacht. Also alleine schon, was du jetzt dieses Jahr alles geschafft und auf die Beine gestellt und Neues gelernt hast. Also wir kennen uns ja jetzt seit 10 Jahren und so habe ich dich noch nie erlebt. Ich glaube aber auch wirklich, dass durch die Neuordnung in deinem Zuhause halt auch ganz viel Negativität weg ist. Und dass, wenn du an etwas arbeitest, du warst ja ganz lange wirklich in einem ganz bösen Hamsterrad gefangen. Einfaches Beispiel, du hast dir den ganzen Vormittag Mühe gegeben, die Küche aufzuräumen. Und am Nachmittag, ne, hat jemand anders alles wieder verwüstet und nicht zu schätzen gewusst, was du tust, dich dann noch klein gemacht. Also wie soll man in so einer Umgebung heilen, weißt du?
Ja, wo ich mir auch viele Gedanken gemacht habe, das ist ja wirklich auch uns, gerade uns Frauen, beigebracht wird, Wut wegzudrücken. Das passt nicht zu einer Frau. Eine Frau hat nicht wütend zu sein oder eine Frau sollte immer vor ihren Kindern stark sein und solche Emotionen nicht zulassen. Aber was bringen wir denn unseren Kindern bei, wenn wir unsere eigenen Emotionen immer wieder verbergen? Ich meine, gerade meine Kinder wissen, was mir Schlimmes passiert ist. Ich heule jetzt nicht den ganzen Tag vor meinen Kindern, aber ich lasse es zu. Wenn es passiert, passiert es auch vor den Kindern und dann weine ich auch mal vor den Kindern und erkläre ich denen in Ruhe, woher diese Emotion kommt und dass es in Ordnung ist und dass ich jetzt nicht mein Leben lang traurig bin, sondern einfach, Trauer ist ja wellenförmig, die kommt und geht wieder und genauso ist es bei anderen Emotionen auch. So, ich glaube, dass man wirklich jedes Gefühl erstmal zulassen sollte. Man sollte es jetzt nicht ausleben, wie du jetzt im Straßenverkehr den Leuten hinten auffahren und sie von der Straße schieben.
Das habe ich in meinem Kopf schon so oft gemacht.
Wobei diese Wut ich mittlerweile mit dir teile.
Es tut so gut, oder Schnur?
Wir müssen meine Folge im Auto aufnehmen.
Ich glaube, dann sehen die Leute mich für immer anders.
Und unser Geschimpfe. Ja, nee, also ich glaube schon, dass man das auch rauslassen kann.
Also ich glaube, da...
Also so eine Art
ja, das stimmt, wobei ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden. Also es gibt einfach Momente und Situationen, da ist es nicht angebracht. Da muss man einfach mal einen Schritt zurück machen, zum Beispiel im Geschäftlichen. Du kannst nicht mit jemandem, mit dem du arbeitest oder für den du arbeitest oder auch der für dich arbeitet, finde ich, kannst du nicht genauso umgehen wie mit Leuten im Privatleben. Ich finde Professionalität und Anstand, Manieren, das ist schon super wichtig, aber dass, wenn man halt zu Hause ist, dass man dann natürlich auch mal seinen Gefühlen, wenn man so ein Mensch ist, freien Lauf lassen sollte. Das glaube ich schon. Aber ich erwarte zum Beispiel auch von Nikolai, wenn der es in der Schule langweilig findet, erwarte ich von ihm, und ich finde, das kann ich mit 10,5 Jahren, dass er nicht rumlümmelt und der Lehrerin aktiv zeigt, alles, was du hier sagst, finde ich blöd und langweilig und unnötig und mache ich nicht. Gehört sich einfach nicht. Er kann mir nach Feierabend sagen, das Thema war heute super langweilig, das hat mir keinen Spaß gemacht, aber ich finde... Das gehört sich einfach nicht.
Ja, das ist ja auch eine Form des Respekts, ne, gegenüber. Man muss jetzt allerdings auch sagen, unsere Kinder kommen ja jetzt so in die Vorpubertät und die haben ja jetzt auch ganz andere Bedürfnisse, als wie, wo die ein Kind waren, ne. Wir müssen jetzt ja auch in unserem Kopf, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, die letzten Tage, ich war ja beim Elterngespräch mit meinem Großen, dass die... Man kann jetzt gar nicht mehr mit denen umgehen, wie wo die ein Kind waren. Die werden jetzt groß, die wollen sich langsam abnabeln, die wollen ihren eigenen Weg gehen. Und das zuzulassen und anzuerkennen, fällt mir zum Beispiel gerade noch ein bisschen schwer, weil ich auch so ein bisschen, Glucke hört sich falsch an, aber ich bin schon sehr überbehütet. Das ist jetzt die Zeit, wo das bei denen rausbricht. Die wollen auch ihre Grenzen setzen, und das machen die manchmal auch durch so eine Negativität, wie dass die rumlümmeln.
Ja, also bin ich auch tatsächlich zwiegespalten. Auf der einen Seite, wenn ich so Babyfotos von Niki sehe, dann bin ich auch melancholisch. Aber ich muss auch sagen, dass ich es schon richtig cool finde, so zu beobachten, dass er, ja, erwachsen wird, ist jetzt noch zu schnell gesagt. Aber ihn halt ins Leben zu begleiten, das finde ich schon richtig cool. Und mir ist es halt super wichtig, dass aus ihm ein Gentleman wird. Und da gibt es für mich auch keine Diskussion. Beim Beruf können wir noch verhandeln, aber dass er ein Mensch wird, der eine gewisse Wortwahl hat, der gepflegt ist, der mit gebügelter Kleidung aus dem Haus geht. Da gibt es bei Desperate Housewives so eine schöne Szene, wo der pubertäre Sohn auch sagt, ich gehe jetzt so raus. Und dann sagt die Mutter, wenn du das Haus verlässt, bist du ein Repräsentant unserer Familie. Und deshalb ziehst du jetzt dieses Hemd an. Und da muss ich sagen, das sage ich Nikolai auch. Also das ist mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Und dazu passt dann nicht, dass er sich benimmt wie eine offene Hose.
Ja gut, da bin ich natürlich ein bisschen laissez-faire. Heißt das so? Wenn man lockerer ist,
was du meinst,
ja,
du?
Doch, glaube ich schon. Also ich würde jetzt, ja, viele bezeichnen mich auch als anti-autoritär.
Würdest du das sagen? Nee, finde ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Also ich erziehe mit Liebe und weniger mit Strenge, das stimmt schon, und mit vielen Gesprächen und versuche, meinen Weg zu finden. Ich meine, ich bin auch das erste Mal Mutter in meinem Leben, ne, und überhaupt so, also wir machen ja auch alles zum allerersten Mal und sind oft viel zu streng mit uns selbst. Dann versuche ich das bei meinen Kindern nicht zu sein.
Aber weißt du, was mich zum Beispiel wirklich wurmt? Also ich glaube, dass mein Ex und ich, das ist jetzt nicht böse gemeint, wir sind aber beide keine super ehrgeizigen Wettkämpfer. Also wir sind keineswegs faul, aber so Wettbewerb und so ein festes Ziel X vor Augen zu haben, so sind wir eigentlich beide nicht. Aber ich glaube schon, dass wir zum Beispiel beide den Anspruch an uns haben, dass man sein Bestes gibt. Und das ist so etwas, was ich mir für mein Kind auch sehr wünschen würde, so diese innere Motivation, abends in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich habe dies und das heute gut gemacht. Und ich muss sagen, da könnte man jetzt sagen, ja, aber der ist ja erst 10, aber ich muss sagen, das hatte ich schon, also ich glaube schon, seit ich in der Grundschule war, dass ich schon so, ich sag mal, ab der 2., 3. Klasse auch den Anspruch an mich hatte, dass wenn wir eine Klassenarbeit schreiben, dass die gut ist oder dass wenn mündliche Noten vergeben werden am Ende des Halbjahres, dass ich gut mitgemacht habe. Ich weiß nicht genau, was da den Unterschied macht. Meinst du, das ist eine Charakterfrage? Weil ich habe mein Kind auch letztens gefragt. Ich sage, weil ne Schule, kein Bock und so, das haben ja viele Eltern wahrscheinlich mit ihren Kindern das Problem. Und ich habe gesagt, du siehst doch, seit du denken kannst, dass Mami sich jeden Tag eigentlich bemüht und fast alles alleine macht, ob Haushalt, Job, Rechnungen, Garten, Katzen, Kochen, Einkaufen, Auto. Ich sag, du siehst, dass ich fast alles alleine mache und immer mein Bestes gebe. Ist das dir gar keine Motivation, das auch zu tun?
Also wenn er jetzt so ist wie ich, dann will er gar nicht so sein wie du, dann will er das Gegenteil sein von dir. Also so war es zumindest bei mir und meiner Mutter. Also ich wollte nie so werden wie meine Mutter. Jetzt heutzutage würde ich sagen, ich habe doch ganz viele Eigenschaften von ihr mitgenommen. Aber ich habe zum Beispiel in der 2. Klasse, wollte ich nicht lernen. Bei mir fing das erst in der 9. Klasse an, als ich immer mehr wusste, okay, jetzt wird es wirklich wichtig. Jetzt geht es auf den Abschluss hin. Dann in der 10. Klasse habe ich nochmal Vollgas gegeben, damit ich ein gutes Abschlusszeugnis bekomme. Ich glaube, jeder hat so seine eigene Zeit, wann dieses Bewusstsein dafür kommt. Und Mädchen wird ja sowieso viel, viel früher beigebracht, die Notwendigkeit von Ehrgeiz, was bei vielen Jungs eben nicht so ist. Oder später kommt.
Ich sag mal, das männliche Gehirn ist ja auch erst mit 25, lass mich nicht lügen, ich google es jetzt mal parallel, aber meines Wissens erst mit 25 ausgereift. Und deshalb sind Mädchen halt auch frühreifer, ne? Also das stimmt schon, aber ich sag mal, einfach so diese intrinsische Motivation. Es kann doch nicht das Leben nur daraus bestehen, dass man jetzt beim Zocken eine Runde weitergekommen ist. Weißt du, man muss doch in irgendetwas, ich zwinge ihn ja schon gar nicht zu irgendwelchen Musikstunden und irgendwelchen Mannschaftssport. Wenn er das nicht will, sage ich mir immer, er ist nur einmal Kind, weißt du? Aber irgendwie den Anspruch an sich zu haben, etwas gut zu machen.
Ja, da ist halt jeder anders, ne? Und jeder, ja, anders auch in seiner Entwicklung. Ich glaube, dass es bei ihm noch kommen wird. Definitiv. Was ich letztens festgestellt habe, was mir mehr Angst gemacht hat, ist die Negativität, die meine Kinder manchmal an den Tag legen, indem sie so Dinge sagen, das kann ich nicht, das weiß ich nicht, ich bin zu dumm dafür. Da war ich richtig erschrocken und habe mir gedacht, woher kommt denn das, dieses negative Mindset? Also da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit denen dran arbeiten. Ich sage denen jeden Tag, wie toll ich sie finde und wie sehr ich sie liebe. Und dann kommt so ein negatives Mindset auch in der Schule, also bei meinem älteren Kind. Die Lehrerin haben mich richtig darauf hingewiesen, dass er ein negatives Mindset hat. Und immer wieder sagt, ich kann das nicht.
Ja, aber ich glaube zum Beispiel dafür, da kann man als Eltern dann so nette Sachen sagen, wie man will. Und das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, Schnur. Der Mensch braucht bei seinem Bemühen zwischendurch ein Erfolgserlebnis, damit man dranbleibt und sich mehr bemüht. Das ist nämlich genau der Punkt, was auch bei mir zu Frust geführt hat, dass wenn du dich also x Jahre oder Monate, egal, bei einer Sache wirklich bemühst und dein Bestes gibst und es wird nicht belohnt, das erzeugt Frust und das erzeugt ein schlechtes Selbstwertgefühl. Und das ist nämlich genau der Punkt, wo ich mir halt denke, wenn unsere Kinder zum Beispiel für eine Arbeit gelernt haben und die Note ist trotzdem schlecht, weil es waren viele Flüchtigkeitsfehler drin. Das hatte ich jetzt zum Beispiel mit Niki. Dann haben wir bei der nächsten Arbeit, hat er mir erst sonntags vorher gesagt, dass morgen eine Arbeit geschrieben wird. Und dann war auch direkt die Aussage, ja, aber für die letzte Arbeit haben wir ja gelernt, die war schlecht, also war das keine gute Idee. Weißt du, wo ich mir so denke, nee, das ist nämlich, man muss, also da möchte ich schon ihm beibringen, dass, ja, und das ist halt schwierig, möchte ich ihm beibringen, dass harte Arbeit auch zum Erfolg führt? Ich denke, beim Lernen kann man das doch so sagen, oder nicht?
Schwierig. Also das Thema Lernen hier ist auch ein ganz großes. Krawallthema. Die beiden verweigern sich doch sehr, wobei ich sagen muss, mein älterer Sohn, der macht Hausaufgaben auch von sich aus, aber richtig sich hinsetzen und lernen, oh, da würde ich sagen, eher nicht.
Aber schade, lernen macht doch Spaß, gerade wenn es einen interessiert. Oder wenn man merkt, es funktioniert. Ich weiß noch, bei Mathe war ich immer so ein bisschen skeptisch. Ich hatte auch nie irgendwie im Elternhaus jemand, der mir das jetzt gut erklärt hätte. Aber in der 7., 8. Klasse, da kam dann zum Beispiel Wurzelziehen. Und ich fand das interessant und dadurch habe ich auch mehr darüber gelernt. Die Arbeit war für meine Verhältnisse gut, keine Ahnung, 3+ wahrscheinlich. Das hat mich motiviert und dann hat mir Mathe auch wirklich für eine kurze Zeit mal Spaß gemacht. Und ich glaube, dass das schon möglich ist, dass wenn man Kinder für ein Thema begeistert, und ich meine, es gibt so viele tolle Themen, Geschichte, Bio, auch Physik ist eigentlich super spannend. Man muss es einfach nur richtig rüberbringen.
Das Problem ist, was ich halt sehe, ist, dass in vielen Schulen den Kindern das Lernen nicht beigebracht wird. Also wie sie richtig lernen. Und da ist ja auch jedes Kind individuell. Das eine Kind mag es visuell, ne, nimmt mehr auf durch Visualität. Das andere Kind muss es sich selbst notieren. Karteikarten, da gibt es so viele Methoden. Aber ich habe das Gefühl, das wird den Kindern in der Schule gar nicht richtig vermittelt. Oder dass gar nicht rausgefunden wird, welche Methode passt jetzt zu dem Kind am meisten. Ich habe jetzt den Unterschied, dass ich ja ein Kind habe, das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in der Schule bekommt. Und das sehe ich richtig. Da wird sich mehr drum bemüht als um meinen jüngeren Sohn, der halt, ja, ich sag mal, im Klassengefüge vielleicht wahrscheinlich eher untergeht. Und ja, da fehlen solche Bemühungen, dass den Kindern, und das gehört für mich, das hätten die, keine Ahnung, in der Grundschule machen können am Anfang, in der weiterführenden Schule und immer wieder mal so überprüfen. Lernt das Kind richtig? Braucht es vielleicht jetzt eine andere Methode? Kann man das vielleicht erweitern, weiterentwickeln? Solche Unterrichtsfächer fände ich viel, viel wichtiger als, jetzt war es ein doofes Fach, wo ich jetzt nicht unbedingt, fällt mir jetzt keins ein, aber das könnte man ja als zusätzliches Fach ins Schulsystem einfügen. Aber das wird denen nicht beigebracht, genauso wenig wie irgendwelche Anträge ausfüllen, dies, das, jenes. Das wird halt einfach weggelassen. Und das sind so Dinge, die brauchen die ja im weiteren Leben. Gerade das Lernen. Ja,
vielleicht müsste es so ein Fach geben, Lebenspraxis, weißt du? Ja. Anträge, Steuern, weißt du, sowas. Ja. Lernen. Wobei ich sagen muss, ich habe in der Schule unbewusst durch selber aufschreiben gelernt und in der Uni dann wirklich gemerkt, wie wichtig das ist, alles nochmal für sich selber zu paraphrasieren, bunt zu unterstreichen. Es hilft einem so ungemein, aber es ist wie bei allem, die andere Person muss halt auch ein bisschen Bereitschaft zeigen, da mitzuziehen. Und das ist eben, ja, dadurch, dass mein Kind in einem Lernteufelskreis ist, wo er halt meint, er kann selbst entscheiden, was jetzt gerade wichtig wäre zu lernen fürs Leben und was nicht. Und wenn er das unwichtig findet, dann will er das auch nicht lernen. Schwierig. Da muss man mit ihm wirklich dann an diesen Tagen sehr, sehr geduldig sein und sich durch einen Sumpf kämpfen, eine Viertelstunde lang, dann geht's auch. Aber die Geduld kann halt kein Lehrer aufbringen für ein einzelnes Kind, ne?
Nee, das stimmt schon. Ich habe mir auch überlegt, Gott, ich hoffe, meine Kinder hören das niemals. Ich bin ja technisch sehr versiert, so eine Schaltuhr in die Tablets einzubauen. Und die haben so eine Anton-App. Und dass die am Tag mindestens 30 Minuten mit dieser Anton-App irgendwelche Übungen machen müssen und erst dann sich die Spiele freischalten. Da habe ich schon überlegt, vielleicht so eine Zwischenschaltuhr einzubauen.
Ja, voll gut, Schnur, mach das.
Wenn ich da eine Lösung gefunden habe, wie das geht, teile ich das gern mit dir. Aber so, ich meine, und gerade Anton, das ist ja auch eine App auf dem Tablet und da macht man auch durch Spiele, lernt man. Ich verstehe nicht, warum meine Kinder das nicht nutzen möchten.
Ich glaube, weil es einfach so das Thema Pflichtgefühl ist.
Ja.
Also es ist wirklich traurig, weil, wie gesagt, ich finde, Lernen macht Spaß und mir gibt es ein gutes Gefühl, mein Gehirn benutzt zu haben. Ich habe auch Phasen der Prokrastination, aber dann habe ich eben auch Tage, wo ich dann wirklich mal einen Schwungpost öffne und an meinem Leben arbeite, weißt du?
Ja,
Wir werden es zusammen rausfinden, Schnurre.
Genau. Das ist das Beste am Freundinnensein. Und das,
ja, so ist
du
das.
Du kannst allein sein, aber auch zu zweit sein.
Gemeinsam allein sein. Weißt du, mit jemandem schweigen zu können, ist ja auch Intimität.
Ja, da hast du recht. Das ist ein schönes Schlusswort.
Das ist wirklich ein schönes das Schlusswort. Freut mich.
Was machst du heute noch Schönes?
Ich bin wirklich durch meine neu entdeckte Pollenallergie völlig ausgenockt. Ich habe gestern zum ersten Mal eine kleine Tablette dagegen genommen und bin dann auch um 9 schlafen gegangen, um 6:30 aufgewacht und seitdem noch 2-mal wieder voll eingeschlafen, als wäre es abends um 11 und ich bin überfällig zum Schlafen gehen. Ich habe auch gegoogelt natürlich, dass das wohl normal ist, aber ich muss mich jetzt noch ordentlich ausruhen, damit ich morgen, wenn dann der Wecker zum ersten Mal wieder klingelt, damit ich da fit bin.
Ja, kochst du heute noch was Schönes?
Ich weiß es noch nicht, Schnurre. Vielleicht mache ich es heute ganz einfach und bestelle einen leckeren Döner. Du weißt, ich liebe Kochen, aber ich weiß nicht. Ich bin wirklich so jetzt erstmal total perplex, dass ich eine Pollenallergie habe und bin aber auch glücklich, dass ich jetzt eine Erklärung habe, warum ich nicht atmen konnte, warum meine Augen gebrannt haben und meine Haut schlecht aussieht. Weißt du, ich bin ja so ein Mensch, ich brauche immer eine Erklärung und wenn ich dann etwas wirklich verstehe, dann gibt mir das nochmal ein ganz anderes Weltbild. Da muss ich jetzt heute erstmal drauf klarkommen, muss ich dir sagen. Was machst du denn heute noch, Miau Miau?
Ich werde eine asiatische Pfanne machen mit so Glas.
Lecker.
Glasnudeln. Da habe ich auf TikTok ein cooles Rezept gefunden. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Ja, und
mit Hähnchen?
Nee, mit Pute. Ich habe kein Hähnchen.
Oh ja, aber lecker.
Ja,
ja lecker. Das klingt toll, Schnurre.
Dann werde ich hier weiter meine Anträge ausfüllen. Juhu! Nein, ich muss mich da noch ein bisschen zu motivieren. Und ja, ich habe ja jetzt angefangen, meine Woche auch immer im Voraus zu planen. Dank dir.
Sehr gut.
Plane ich jetzt was ich so koche nächste Woche und was ich so für Termine habe. Ich habe nämlich nächste Woche auch noch ein paar Termine. Und hoffe, dass meine Zahnschmerzen besser werden. Also weggehen.
Also ich finde, wenn es morgen keine Änderung ist, würde ich definitiv da direkt nochmal anrufen. Ich finde, 2 Wochen ist schon ausreichend Zeit.
Ja, werde ich dann auch machen.
Ja, also, ne, Schnurre, lass dich da nicht lumpen.
Nee, ich muss ja jetzt auch am Ball bleiben. Ich habe mir das fest als Ziel vorgenommen.
So
ist es. Die Zähne neu machen, damit ich wieder weit lächeln kann und man keine Lücke sieht.
Und dann, meine Lieben, gibt es auch einen Videopodcast von uns.
Genau, dann gibt es auch einen Videopodcast von uns, wenn ich wieder lachen kann, ohne meine Hand vor den Mund zu nehmen.
Emma, ich habe jetzt für meine Webseite mal so ein Testvideo aufgenommen und ich bewege immer noch meinen Mund so, wie damals, als mir ein Zahn gefehlt hat. Ich war richtig erschrocken, ich muss so ein richtiges Lippentraining erstmal machen. Man sieht sich ja selber nicht reden. Siehst du das bei mir?
Nee. Aber ich bin dich ja, ich bin dich ja auch gewöhnt.
Das hat mich richtig gestört.
Also, weiß ich nicht. Fällt mir das auf? Nee. Ich guck.
Ich werde dir das Video mal zeigen beim nächsten Mal, Schnur, wenn wir uns sehen. Also ich muss da wirklich an mir arbeiten.
Ja, optimieren.
Genau. Das ist ein gutes Wort. Ja. Ich werde mich weiter optimieren.
Dann sagen wir jetzt Ciao, Miau.
Ciao, Miau. Bis nächste Woche.